Herzlich willkommen zur Folge 29 meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und wie in meinem 29. Buchkapitel soll es heute auch so um das Thema Suggestion, vor allem mentales Training gehen. Und da hätte ich mir keinen besseren Interviewgast vorstellen können. Ich darf heute nämlich Benedikt Böhm interviewen. Er ist nicht nur Geschäftsführer von Dynafit, sondern nebenbei noch Speedbergsteiger, hat schon etliche 8000er in seinem Leben bestiegen. Und zwar eben, ja, nicht in 3-4 Tagen, wie das andere machen, sondern in 24 Stunden. Also der rennt da rauf und rennt wieder runter. Und genau darüber sprechen wir heute auch. Wie schafft er das mental? Wie bereitet er sich darauf vor? Wovor hat er Angst? Und was können wir davon für unser Leben und auch für unser Businessleben lernen? Also mega spannendes Interview geworden. Viel Spaß beim Hören. Ja, Benedikt, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Dennis.
Direkt aus Griechenland zugeschaltet, wie du gerade schon erzählt hast. Also falls zwischendurch mal ruckelt, dann alle Hörerinnen und Hörer, verzeiht uns das. Aber es wird auf jeden Fall ein spannendes Interview, davon gehe ich aus. Fangen wir mal ganz vorne an, so ein bisschen. Was wolltest du mal als kleiner Junge werden beruflich? Hast du da noch eine Erinnerung dran?
Stuntman.
Wirklich?
Ich wollte unbedingt Stuntman. Ich wollte wirklich Stuntman werden, ja. Das war eigentlich der ein langer Kindheitswunsch. Irgendwie bin ich es ja auch geworden in einer gewissen Art.
Das stimmt, ja. Aber wie kamst du damals darauf? Weißt du es noch? Oder hast du auch dann schon irgendwie so Sachen ausprobiert und bist vom Hausdach gesprungen und so, oder?
Ja, ich hab tatsächlich schon viel ausprobiert und bin wirklich von vielen Dächern gesprungen, was ich hoffentlich nicht zu schwer büßen muss, weil wenn ich mir vorstelle, ich bin ja ab und zu noch in meinem Elternhaus, was ich da für Dächer runtergesprungen bin, also als kleiner Junge, wo ich mich heute nie mehr runtertrauen würde zu springen, und das hat sich ja dann nicht nur auf Hausdächer beschränkt, sondern beim Skifahren und bei allem Möglichen, wo ich mir echt denke, was habe ich da eigentlich gemacht? Und ich bin dann auch von Hausdächern zu Hausdächern gesprungen und so, also so völlig wahnsinnig, und da war es dann sogar mal so, da kam sogar mein Filmteam und hat mich tatsächlich auch aufgenommen, was ich da so alles gemacht habe.
Ach, geil.
Also ganz lustig. Und das war irgendwie, genau. Das und so cool. Wollte ich tatsächlich Stuntman werden.
Ja, an der Stelle frage ich mich immer, du hast ja auch 2 Kinder, glaube ich, oder? Was?
3.
3 sogar. Was haben die heute so für Berufswünsche? Also wollen die dann eher Influencer werden oder Entwickler oder so? Oder haben die auch eher noch so klassische Berufswünsche oder haben die noch gar keine bei dir?
Doch, wir haben ganz klare Berufswünsche und das ist Fußballprofi. Also die beiden Jungs. Okay. Die beiden Jungs sind 9 und 6. Und der 9-Jährige will absoluter Fußballprofi werden. Also der sind beide durch und durch Bayern-Fanatiker, also Bayern-Fans.
Ja.
Und die Kleine ist 3, die weiß noch nicht, was sie werden will. Wobei sie mir gerade gesagt hat, sie will eine Pizzeria aufmachen.
Ah, okay, genau. Auch nicht schlecht.
Vorgestern eröffnet, ja.
Okay, also das ist so etwas klassischer, ja, aber auch ganz, ganz coole Berufswünsche. Jetzt war so von der Phase quasi, wo du Stuntman werden wolltest, bis heute, was würdest du sagen, was so deine 3 prägendsten Stationen, Momente, Erlebnisse im Leben waren?
Die prägendsten, da gibt es natürlich viele. Also die auf 3
deswegen finde ich es gerade bei dir spannend.
Die 3 auf 3 zu beschränken ist sicherlich schwierig, aber das müssen wir, glaube ich, ganz kurz nochmal neu einsteigen. Jetzt ist hier gerade in
klar.
Meine ganze Family reingekommen.
Kein Stress.
Sollen wir kurz unterbrechen, was ich machen muss?
Ja, genau so haben wir es gemacht, nämlich ganz kurz den Podcast unterbrochen. Er hat sich einen ruhigen Platz gesucht und dann haben wir weitergesprochen bis zur nächsten Unterbrechung. Die kommt so in 5 Minuten und dann habe ich nochmal ganz kurz geschnitten, aber danach läuft es flüssig durch. Also viel Spaß beim Weiterhören mit Benedikt Böhm.
Also die 3 prägendsten Stationen, ich denke, Nummer 1 ist sicherlich die Großfamilie. Also das war, glaube ich, schon sehr besonders, dort aufzuwachsen mit 5 Geschwistern und einfach in dieser Riesenfamilie, die sich weit über die, wie soll ich sagen, das waren ja nicht nur die Geschwister, sondern auch die ganzen Freunde von den Geschwistern, aber auch die Freunde von meinen Eltern, die vielen Feste. Bei uns war immer Open Door. Also die Haustür war bis heute, ist die nie abgesperrt. Ich habe nie einen Haustürschlüssel besessen, genauso wie meine Geschwister. Und da war einfach immer, das war einfach die Villa Kunterbunt. Und da ist man natürlich schon, glaube ich, ganz anders aufgewachsen. Also ganz anders im Sinne von sehr schnell hat man eben Eigenverantwortung entwickelt und stand sehr schnell auf eigenen Beinen, im Guten wie im Schlechten. Aber das war sicherlich was mich sehr geprägt hat. Die zweite große Station, würde ich ganz klar sagen, was vielleicht auch der Kontrast zu dieser Großfamilie war und auch dieser auf der einen Seite Freiheit, aber auch natürlich, dass man sich so völlig bewegen konnte, wie man will, war der Leistungssport,
ja,
wo ich dann mit 11 Jahren reingewachsen bin, also in Skilanglauf, und wo es auf einmal wo ich auf einmal diese unglaubliche Energie, die ich hatte und die mich mehr belastet hat als Kind, weil ich schlecht in der Schule war, weil ich irgendwie das als totales Manko empfunden habe, dass ich überhaupt gar nicht mit meiner Energie haushalten kann und da oft über die Stränge geschlagen habe und einfach nicht ruhig sitzen konnte und oft einfach, ja, da einfach zu much war und da mehr Schaden angerichtet hat, wie gut es auf einmal gemerkt habe, dass ich, wenn ich die wirklich zielorientiert einsetze und auch an meine Grenzen komme und das gut mache, dann ist diese Energie was unheimlich Besonderes. Und das war eigentlich so das große Learning im Leistungssport, der mich unheimlich geprägt hat. Also da habe ich schon ganz viel mitgenommen, was ich heute sowohl im Berufsleben, aber natürlich auch bei den ganzen 8000er Besteigungen und so weiter, wovon ich unheimlich gezehrt habe. Und das Dritte, ganz klar, ist natürlich irgendwann dieses Kontrastleben mit Familie, aber ist sicherlich auch ganz klar der Beruf, der einfach eine große Leidenschaft in mir ausgelöst hat und das Skibergsteigen an sich überhaupt, was einfach mein ganzes Leben inzwischen sehr maßgeblich beeinflusst und ja, genau. Also das sind so die drei großen Stationen, würde ich sagen.
Das klingt auf jeden Fall so, als hättest du dich auch maßgeblich geprägt, wenn man jetzt so sieht, was du heute alles machst. Dann sind das genau die Faktoren, die dich da beeinflusst haben. Und jetzt beschreib noch mal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, was du heute genau machst. Du bist ja so zweigleisig unterwegs sozusagen, aber in beidem sehr erfolgreich, in beidem sehr extrem auch unterwegs. Beschreib mal kurz, was du genau machst.
Ja, in meinem ersten Leben bin ich Geschäftsführer der Firma Dynafit. Dynafit ist eben Ausrüster für Skitourenausrüstungen. Dort habe ich vor 17 Jahren angefangen. Damals war die Firma gerade insolvent und wurde von der Oberalp-Gruppe übernommen. Da können auch andere Marken dazu, wie Salewa, andere Bergsportmarken, Evolve, Mokka, Wild Country und so weiter. Und dort vor 17 Jahren war Skitourengehen enorm, wie soll ich sagen, uncool. Und wir haben dann geschaut, wie wir das ganze Thema Skitouren vielleicht ein bisschen cooler machen und sind aber inzwischen auch im Bereich Trailrunning unterwegs, auch im Bereich Mountainbike und alles Mögliche. In meinem zweiten Leben bin ich Speedbergsteiger. Ich bin aber eben vom Skilanglauf immer mehr in Skibergsteigen reingewachsen. Und Skibergsteigen hat mich so fasziniert, dass ich dort in die Nationalmannschaft Skibergsteigen gekommen bin. Die gibt es tatsächlich, also die ist gestellt vom Alpenverein. Mhm. Und dort habe ich dann mit Freunden zusammen immer mehr mir Gedanken gemacht, wie könnte man denn unter Umständen diese Sportart übertragen auf die höchsten Berge der Welt. Also dieses Skibergsteigen, aber als Speedbergsteigen, also möglichst schnell hoch und möglichst schnell runter. Und das ist das, was mir auch bis heute geblieben ist, dass ich versuche, mich auf den Bergen und möglichst auch auf den höchsten Bergen eben schnell zu bewegen, sowohl bergauf als auch bergab.
Ja, ich habe letztens irgendwie einen Artikel auch über dich gelesen, in der SZ, glaube ich, also der ist schon älter, aber da stand dann irgendwie wie Hannibal, nur schneller. Also du hast ja auch schon ein paar Mal die Alpen überquert und das letzte Mal im letzten Jahr, glaube ich, 2019, am Stück, ja, 210 Kilometer in wie viel, 28 Stunden oder so. Also
ich glaube 28, 45 oder so waren es, ja, genau.
Auch das gehört dazu. Deutschland nach Italien. Verrückt, ja. Also einerseits schon immer wieder die Geschwindigkeit, sowohl hier in den niedrigeren Alpen sozusagen, als aber halt auch auf 7000ern, 8000ern der Welt zu Hause. Ja, also echt ganz, ganz beeindruckend. Wir wollen jetzt ein bisschen auch über Suggestion, Affirmation und so das Thema sprechen, mentales Training, wie bereitest du dich davor? Also wenn du jetzt, nehmen wir mal diese Überquerung der Alpen hier in 28 Stunden, 45 Minuten, Speed Transalp. Hast du dich da konkret mental vorbereitet oder lässt du das einfach auf dich zukommen, weißt, dass du dann in dem Moment so eine innere Stärke besitzt, wenn es irgendwie draußen stürmt und schneit und dann echt irgendwann hart wird, dass du dich da durchbeißt? Oder wie sieht da die Vorbereitung erstmal aus?
Also tatsächlich ist es wahrscheinlich so bei mir, dass ich da sehr... sehr unstrukturiert, also nein, das stimmt nicht, unstrukturiert wahrscheinlich nicht, aber sehr unkoordiniert rangehe. Also da ist tatsächlich keine, wie soll ich sagen, da ist kein Trainingsplan und kein mentales Training und so weiter. Also da werden sicherlich viele immer oft enttäuscht sein, sondern ich trainiere halt dann, wenn ich Zeit habe, und die Zeit muss ich mir halt auch rausschnitzen. Das heißt wirklich ganz in der Früh oft, also ob es um 2 Uhr morgens ist oder 3 Uhr morgens, aber ich versuche das einfach so einzubauen, und es sind dann einfach oft lange Trainingseinheiten. Also ich versuche immer so möglichst über 2000 Höhenmeter zu machen und das halt irgendwie einzubauen. Wenn ich oft in München nach Bozen unterwegs bin oder irgendwo anders hin und dort einfach, und das ist einfach schon seit ich weiß nicht, seit 20 Jahren so mehr oder weniger, wo ich dieses Trainingsprogramm abspule, wo ich so zwischen 5 und 10.000 Höhenmeter die Woche mache. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sowas habe wie diese Speedruns Alp, da ist jetzt kein irgendwie anderes Training oder sowas davor, sondern da ist einfach, da muss ich auf das zurückgreifen, was ich mir über viele Jahre hinweg angeeignet habe und wo ich schon weiß, wo ich meinen Körper einfach sehr gut kennengelernt habe, auch in Extremsituationen, und irgendwie weiß, wie ich damit umzugehen habe. Und so gehe ich dann einfach rein und hoffe halt, dass ich da irgendwie durchkomme. Ich bin aber auch noch nie, wie jetzt für diese Speedruns-Alp zum Beispiel, 29 Stunden am Stück durchgelaufen. Also ja. Nonstop auf einem hohen Niveau, in einem hohen Tempo durchgelaufen. Und es waren ja doch, wie du gesagt hast, 110 Kilometer und ich glaube über 11.000 Höhenmeter. Also das sprich fünfmal die Zugspitze, wenn man so will, hoch und runter dazwischen. Und das war schon ordentlich. Es hat schon ordentlich reingehauen. Und das war schon verbunden mit sehr viel Schmerzen, die ich vor allem hatte, weil ich irgendwann mal einfach enorme Blasen bekommen habe, also an den Füßen. Ja. Und wenn dann jeder Schritt nur noch zu fahren wird, dann wird schon ordentlich.
Ja, das glaube ich. Wobei, da hast du ja dann bei Markus Lanz im Interview, das habe ich mir auch angeschaut, hast du erzählt, dass da für dich schon so der mentale Wendepunkt so ein bisschen war, als du halt gelernt hast oder sag ich, den Schmerz akzeptiert hast sozusagen. Und dich nicht die ganze Zeit darüber aufgeregt hast, sondern ihn ja fast schon so als freundlichen Begleiter auf der Tour betrachtet hast, oder?
Ja, so war es tatsächlich. Also das war dann wirklich so, wo ich eben, man denkt ja jede Sekunde nur noch an diesen Schmerz und alles andere tritt in den Hintergrund. Und da war dann auch für mich klar, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder ich lasse mich so übernehmen von diesem Gefühl und dann wird es halt einfach nur die einzige Qual bis zu dem Punkt, den ich vielleicht sogar aufgeben würde. Oder, mein Gott, das ist jetzt echt, Entschuldigung, so laut, ich muss
ja, kein Problem. Kein Stress.
Tut mir jetzt furchtbar leid.
Ach, das war überhaupt kein Problem. Ich fand es eigentlich ganz unterhaltsam. Er hat sich dann noch 2 Minuten mit seiner Tochter kurz unterhalten und dann haben wir das Interview an einem wirklich, wirklich ruhigen Ort fortgeführt. Und in dem Sinne jetzt viel Spaß beim Anhören bis zum Schluss.
Ja, bei der Speedrun-Zeit war es so, dass ich eben dann irgendwann mal entscheiden musste, lasse ich mich jetzt von diesem Schmerz überflügeln und habe nur noch dieses Gefühl des Schmerzes und konzentriere mich nur noch alle Sinne darauf, weil der vereinnahmt ja dann so, dass man überhaupt gar nicht mehr rauskommt aus diesem Schmerzempfinden, oder kann ich da irgendwas ändern? Und tatsächlich war es eben so, dass ich gesagt habe, nee, ich muss diesen in Anführungsstrichen Spaß nicht verlieren, dass es nach vorne geht, dass es weitergeht. Und ich kann jetzt nicht nur jeden Schritt so weitermachen, weil es wird mehr werden. Also die Blase da hinten, die hatte sich ja wirklich zu einer Fleischwunde entwickelt. Und natürlich, wenn du an derselben Stelle die ganze Zeit, jede Sekunde dran reibst, dann wird halt diese offene Wunde einfach immer größer. Das ist unvermeidlich, da kannst du machen, was du willst. Und insofern habe ich dann gesagt, nein, ich nehme jetzt diesen Schmerz wirklich eben an. Und das war dann fast schon eine buddhistische Übung. Und so ging es aber tatsächlich besser. Und das war ja schon nach der Hälfte der Speedrun-Zeit. Also ich hatte schon nach, keine Ahnung, nach 15 Stunden oder so, oder nach 14 Mal da schon, hatte ich schon gemerkt, boah, jetzt wird es langsam echt zart. Und dennoch ging es dann wirklich bis ins Ziel durch und ich konnte dann wirklich mit diesem Schmerz irgendwie besser umgehen. Es war schon eine super spannende Erfahrung.
Ja, das glaube ich. Aber trotzdem habe ich mich so ein bisschen gewundert, wenn ich die freche Frage stellen darf, weil du machst es ja jetzt seit weit über 20 Jahren, hast schon ganz andere Extremsituationen auch irgendwie durchgestanden und vorher bist du noch nie auf diesen Gedanken gekommen, quasi den Schmerz anzunehmen, oder wie war das bei früheren Erlebnissen, die so krass belastend waren?
Da hat sich, glaube ich, das ist ein anderer Schmerz. Weißt du, wenn du, wie soll ich sagen, also Sauerstoffarmut und alles Mögliche. Also das ist ja, wenn du, wie soll ich sagen, wenn du, das sind ja ganz andere Dinge. Also zum Beispiel oben, da kämpfst du eher mit deinen Sinnen, da kämpfst du darum, dass du überhaupt noch was machen kannst. Da kämpfst du eigentlich gegen den Tod, wenn du so willst. Also das ist nochmal eine ganz andere Liga. Also das hat nichts, da wäre man froh, wenn man nur in Anführungsstrichen solche Schmerzen hat. Aber es ist eben was ganz anderes. Das ist eben wirklich ein punktueller Schmerz, ob dem man einfach ein Messer die ganze Zeit in die Ferse reinsticht. Bei jedem Schritt, den du machst, und da hast du ja vielleicht nicht, da hast du andere Probleme wie jetzt eben oben in der Todeszone. Also das sind die Dinge, kann man nicht so vergleichen. Es ist nicht so ein konstanter, wie soll ich sagen, Painpoint, sondern alles ein einziger Painpoint, sagen wir mal so. Aber das ist eher der Punkt, dass du, wie soll ich sagen, keinen Sauerstoff bekommen. Damit musst du umgehen lernen. Es ist eher das Thema, dass du mit widrigen Bedingungen umgehen lernen musst. Also mit Kälte, mit Sauerstoffarmut, mit Wind, mit Orientierungslosigkeit, mit Angst. Das sind alles zum Beispiel Dinge, die ich dort nicht hatte. Also bei der Speedrun-Zeit insofern war das eigentlich so gesehen ein perfekter Flow-Zustand. Ich hatte jetzt zwar auch immer wieder mal Wetter und Wind, aber prinzipiell hatte ich keine Orientierungsprobleme. Ich konnte wirklich einen schönen Flow-Zustand erreichen. Wetter war jetzt auch nicht was, wo ich mir Sorgen machen musste. Angst brauchte ich auch keine haben. Also das hat alles irgendwie, das waren andere Dinge, auf die ich, da konnte ich mich wirklich voll auf Schnellsein konzentrieren. Bei einer Speedbegehung an solchen 8000ern, wo du völlig auf dich selbst gestellt bist und weißt, dass das zurück oder dass das nicht zurückkommende Option ist, ja. Das sind nochmal ganz andere Herausforderungen, die jetzt so nicht vergleichbar sind.
Ja, verstehe. Okay. Also ganz andere Art von Schmerz dann sozusagen auch. Und ja. Hast du denn nochmal, um auf dieses Mentalthema zurückzukommen, also sagst, trainiert hast du das jetzt nicht, zumindest auch nicht bei dem, bei der Speedtransalp, aber auch früher nicht wirklich, aber hast du gemerkt, dass
Ich habe so gesehen immer trainiert. Also ich glaube, okay. dass ich es durch meine körperlichen Dinge immer trainiert habe, aber nicht so, dass man sagt, ich habe jetzt mir einen Mentaltrainer geholt oder so, den hatte ich nie. Ja. Ich habe es immer trainiert und wenn ich gesagt habe, zum Beispiel der Leistungssport hat mich so geprägt, dann weiß ich noch, wie mein Trainer zu mir gesagt hat, gelobt sei, was hart macht. Ja, der Wille versetzt Berge und dieses Durchhalten. Und weißt du, ich habe mit 12, glaube ich, mein erstes Skilanglaufrennen aufgegeben. Hatte ich ein russisches Vorbild, der hatte nie Handschuhe an. Mhm. Und also nie, der ist immer mit ohne Handschuhe bei minus 18 Krass. Grad, ist der irgendwo, die hatte die Rennen gelaufen, irgendwo aus Sibirien, keine Ahnung was. Ja, das fand ich so toll als kleiner Junge und habe gesagt, das so will ich auch werden, so abgehärtet und so. Und habe dann heulend habe ich ein Rennen aufgegeben, weil mir die Hände so eingefroren war, dass ich dieser Schmerz, den habe ich überhaupt gar nicht mehr, also mir sind die Tränen noch so über die Wangen gelaufen und mein Trainer hat damals gesagt, hey, Junge, hör mal zu, wenn du das so machst, ja, ohne Handschuhe, das ist dein Ding, aber was nicht passiert bei uns, es werden keine Rennen aufgegeben. Wenn du an den Start gehst und es ist völlig wurscht, dass du als letzter ein Ziel kommst, du gibst ja. kein Rennen auf. Ich habe seitdem nie wieder, egal wie hart das Rennen war oder wenn ich an den Start gegangen bin, nie wieder ein Rennen aufgegeben. Das sind so Dinge, die sind so geblieben fürs Leben und wenn du so willst, habe ich eben dieses Einstecken. Es geht ja auch um das, wir haben ja gerade über Schmerz gesprochen. Also genau. Ich glaube, es geht vor allem um das Einstecken, ob ich mir eben Dinge, die ich mir vorgenommen habe, dann auch durchziehe, auch wenn ich vielleicht, nicht mit dem Ergebnis nach Hause komme, wie ich es mir gewünscht hätte, aber dennoch auch eben zu sagen, ja, aber ich ziehe das trotzdem durch und mach's. Und wenn du so willst, ist dieses Mentaltraining immer damit gekommen, dass ich mich körperlich halt weit, weit über das gepusht habe, was ich oft für mich selbst als möglich empfunden hätte und das immer wieder ausprobiert habe und da immer wieder wusste, wow, da ist noch so viel drin, wir kommen ja in unserem normalen westlichen Leben überhaupt gar nicht unsere Grenzen. Ja. Und ich bin es auch teilweise ungewollt gekommen an irgendwelchen Expeditionen, wo vielleicht Dinge aus dem Ruder geraten sind. Ich erinnere mich an eine Expedition, wo ich 48 Stunden an den Beinen war, im 8000er, wo eine Freundin verunglückt ist und wo wirklich alles völlig im Chaos gelandet ist, aber auch hier, der Körper kann so viel wegstecken und so viel mitmachen und letztlich, glaube ich, ist das schon ein Thema und das gilt nicht nur für den Sport, sondern für alles, es geht einfach darum, wie viel du einstecken kannst, wie viel kannst du nehmen von dem, was da so täglich auf uns reinprasst und nehmen auch in dem Sinne, dass du nicht auf alles gleich reagieren musst und auf alles sofort zurückschlagen musst oder so, ganz im Gegenteil, dass du es annimmst, also ähnlich wie diesen Schmerz anzunehmen und nicht ihn zu bekämpfen und zu fighten und genauso ist es ja oft in geschäftlichen Dingen oder in privaten Dingen, wo man sich da unheimlich kaputt machen kann und in Dinge reinsteigern kann oder man kann ihm auch sagen, mein Gott, scheiß drauf, ja, was für eine Bedeutung hat es noch in 2 Wochen, in 2 Jahren, in 20 Jahren, also ja. Und die meisten Dinge haben eben da gar keine Bedeutung, alles hat die Bedeutung, die wir ihm geben. Das ist eben das, was man so lernt. Wenn ich dem Schmerz keine Bedeutung gebe, hat er auch weniger Bedeutung. Wenn ich alle meine Sinne darauf konzentriere, hat er mehr Bedeutung. Also ja, richtig. Das ist ja. So ein bisschen, wie ich es versuche zu managen, ja. Für mich selbst.
Ja, nee, und ja, also kann ich gut verstehen, wenn ich es auch nur zum Teil nachvollziehen kann, natürlich. Glaube, das sind dann schon mal ganz andere Belastungen, wie du schon sagst, wenn du auf so einem 8000er stehst und der Sauerstoffgehalt ja dann doch deutlich, deutlich geringer ist als hier unten auf 500 Metern. Dann bist du wahrscheinlich wirklich so im Delirium teilweise. Und wie, wenn du jetzt mal über das Ganze überträgst, du hast ja auch gerade schon angesprochen, quasi von der Sportwelt auf die Businesswelt, gibt es da noch wirklich so Momente, wo du irgendwo ja Schmerzen im übertragenen Sinne spürst oder vielleicht so ein bisschen fast verzweifelt bist oder hat dich dieser Sport auch so geprägt, dass dich da im Business eigentlich wenig noch erschüttern kann?
Also, sagen wir mal so, ich glaube, also die Dinge, die ich natürlich in meinen extremen Situationen erlebt habe, das sind ja auch Dinge dabei gewesen, wo ich unter anderem meinen besten Freund verloren habe, den Basti und andere Menschen. Und wenn ich so zurückschaue, wie viele Leute da nicht mehr da sind, dann sind das schon Schmerzen und Narben, die, die sind nicht, wie soll ich sagen, einfach nicht vergleichbar mit dem, was, was da im Business passiert. Da kann man mal was verlieren, da kann man vielleicht mal eine große Niederlage einstecken müssen. Aber auch hier im Business, glaube ich, ist es vor allem auch der Mut und die Offenheit, eben auch mal Niederlagen nicht nur einzustecken, sondern auch zuzugeben, sich auch hinzustellen und sagen, ja, dafür übernehme ich auch die Verantwortung. Und das ist das eigentlich, was ich gelernt habe und was ich übrigens auch bei meinen Führungskräften suche, dass sie auch einfach dazu stehen, wenn es halt mal nicht gelaufen ist. Also ich finde es furchtbar viel schlimmer, wenn man, weil jeder macht mal Fehler und dann ist die Frage, was wir daraus lernen, aber da eben auch eine Kultur zu schaffen, wo das nicht nur erlaubt ist, sondern wo man auch eine Atmosphäre schafft, wo sich eben eine Führungskraft und eine Mitarbeiter auch mal hinstellen darf und sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, ich nehme das auf mich und wir werden das so oder so vielleicht wieder korrigieren oder wir haben gelernt, dass wir das eben nicht machen oder was auch immer wir daraus gemacht haben. Und ich glaube, das ist das viel, viel Wichtigere. Also ja. Man kann mal auf gut Deutsch, man kann mal Scheiße bauen und das war übrigens was, was ich auch als Kind schon gelernt habe. Und ich habe viel Schmarrn gemacht und ich habe wirklich viel, also ich glaube, ich war der Killer für alle Nachbarn und meine Eltern waren zwar höchst entspannt, aber eine Sache hat mir meine Mutter mitgegeben und die hat sie mir so mitgegeben, dass ich das bis heute habe. Ich habe gelernt, danach auf Menschen zuzugehen. Also wenn ich bei der Nachbarin noch so was Böses angestellt habe und ich sehe das ja bei meinen Kindern, die dann für die das Allerschlimmste ist die Entschuldigung und die gesagt hat, du gehst da hin und kaufst jetzt einen Blumenstrauß und zwar von deinem Geld und gehst da hin und entschuldigst dich aufrichtig. Ja. Und es gibt da fast nichts, also was man nicht so lösen kann. Und gerade auch im Business kann man viel lösen, wenn man eben auch das offene Gespräch sucht und sagt, hey, ja, habe ich falsch gemacht, aber so und so will ich es wieder gut machen. Und daher ja, ist es da vielleicht nicht ganz so vergleichbar, sondern man braucht diese Offenheit und diese Selbstreflexion, dass man die Dinge korrigieren will.
Ja, ja, ja. Ja, ist auch ein gut wichtiger Aspekt, was ich noch gerne, wo ich noch mal kurz einhaken würde, wäre so dieser Punkt Angst. Du hast ja auch gerade angesprochen, du hast den Basti damals deinen besten Freund verloren, du hast auch eine sehr gute Freundin schon am Berg verloren und ich meine, klar, das ist generell einfach eine sehr riskante Sportart auch im Vergleich zu jetzt Fußball spielen und joggen gehen. Wie schaffst du es jetzt, wenn du selbst drei Kinder hast und eine Familie, Frau und so weiter, wie schaffst du es mit dieser Angst umzugehen, dass du es irgendwann selbst vielleicht ja auch dabei draufgehen könntest bei einer der Expeditionen. Blendest du es komplett aus oder hast du da bestimmte Techniken entwickelt im Laufe der Jahre?
Also erstmal, ich glaube, die Angst ist immer da. Oft denken ja die Leute, dass ich da angstfreier geworden bin oder so. Ganz im Gegenteil, teilweise habe ich sogar mehr Ängste entwickelt, also im Sinne von, sagen wir mal, beim Bergsteigerisch, wo ich früher vielleicht viel naiver rangegangen bin, weil ich die Risiken gar nicht gesehen habe. Sieht man auf einmal die Risiken, weil man eben schon so viel erlebt hat. Das ist wie beim Autofahren, wo man einfach einen viel größeren Erfahrungsschatz hat, weil man einfach schon den einen oder anderen Unfall miterlebt hat oder schon gesehen hat, wow, da wäre es knapp gewesen oder so. Und auf einmal schaut man sich ganz anders um, ja. Wo man vielleicht vorher einfach rechts abgebogen ist und sich gar keine Gedanken gemacht hat, ob ein Fahrradfahrer kommt und jetzt und umsichtige Autofahrer sind da ganz anders unterwegs. Also so ähnlich ist es beim Bergsteigen auch. Also die Risikobereitschaft hat da deutlich abgenommen mit der Zeit. Die Ängste sind natürlich trotzdem immer da und die sind auch übrigens da im Geschäftsleben und in vielen Dingen, auch im Privatleben und da auch vielleicht das Thema irgendwas Neues zu starten oder was auch immer das so ist. Ich meine, wir haben ja täglich Ängste und du hattest es eingangs ja bei dem Vorgespräch gesagt, oft ist es fehlt ja an der Umsetzung und was ist denn das, was uns am meisten an der Umsetzung hindert? Das sind letztlich die Ängste, die wir haben. Also es ist ja, oft steht ja alles perfekt da, wir haben schon 100 Mal in unserem Kopf, sind wir es durchgegangen, haben den Plan geschrieben und so weiter, aber am Ende trauen wir uns dann eben nicht, diesen Schritt zu machen und wie ich versuche, mit diesen Ängsten umzugehen, ist mich auf der einen Seite so ja schrittweise zu nähern. Ich habe einfach gelernt, wenn ich was Außergewöhnliches schaffen will, dann werde ich nicht umherkommen, meine Ängste zu überwinden. Auf der anderen Seite versuche ich natürlich, diesen schmalen Grat ja besser zu gehen, als ich ihn vielleicht in der Vergangenheit gemacht habe. Also wenn wir das Bild von dem 8000er nehmen, wie könntest du denn da, einfach eine Frage an dich, ja, an die Zuhörer, wie kann man denn das Risiko, wenn man im 8000er ist und ich bin jetzt da und will ohne Sauerstoff, wie ich es dann nochmal mache und ohne Fremdhilfe so ein 8000er besteigen und bin da unten im Basecamp und wie kann man denn das Risiko gegen null reduzieren, wenn man da unten ist?
Gute Frage. Also ich habe mich jetzt schon ein bisschen mit dir beschäftigt. Das heißt, eine Antwort ist wahrscheinlich halt deine Speed-Begehung sozusagen, dass du halt weniger Zeit da oben in der Todeszone verbringst.
Richtig, aber ich bin immer noch in der Todeszone. Aber wie kann ich es denn gegen null reduzieren?
Wie kannst du es gegen null reduzieren, indem du gar nicht hochgehst wahrscheinlich?
Ganz genau. Ganz genau. Indem ich gar nicht hochgehe. Und das ist, glaube ich, so das ist die nächste, das ist eigentlich die nächste große, vielleicht der nächste große Status, den ich irgendwie schaffen will, dass ich eben wie soll ich sagen, dass ich so frei bin, dass ich sage, hey, mein höchstes Ziel ist immer noch, meine Kinder aufwachsen zu sehen und zurückzukommen. Und wenn eben der Tag nicht da ist, wo die Bedingungen so gut passen, weil tatsächlich auch in dem Sinne 8000ern können, kann es so gute Bedingungen geben, die kommen aber vielleicht nur einmal in einem Jahr vor oder vielleicht sogar in 5 Jahren oder was auch immer, dass du damit relativ wenig Risiko hochgehen kannst. Ja, was passieren kann immer noch, aber du kannst das Risiko da schon deutlich minimieren, wenn die Bedingungen passen. Es ist nun mal einfach so. Also das ist ja auch in den Alpen so. Du kannst einen Steilhang perfekt fahren, wenn es richtige Bedingungen hat, oder er kann absolut tödlich sein, wenn es vereist ist und vielleicht sogar noch lawinengefährlich oder sonst was, oder du keine Sicht hast oder was da eben alles dazukommen kann. Dann ist es in den 8000ern genauso drin. Aber wenn du eben so weit bist, dass du einfach sagst, du, der Berg steht immer noch da, ich habe zwar jetzt so viel investiert und so viel Zeit und so viel Kraft und Geld, aber letztlich ist aber der perfekte Tag nicht da und dieses Minimum an Bedingungen, die ich brauche, um mein Risiko, wie soll ich sagen, mein Risiko so zu managen, dass es einfach passt, ist nicht da, also gehe ich gar nicht erst hoch. Und das ist natürlich eine große und schwierige Aufgabe, weil man weiß ja, dass man vielleicht nicht so oft die Chance bekommt und es ist ja jedes Mal ein großer Aufwand, aber da glaube ich, hat sich natürlich mein über 15 Jahren jetzt an diesen hohen Bergen doch einiges verändert, dass ich eben jetzt nicht unbedingt da eben so wild drauf losmarschieren muss, wie es vielleicht früher mal der Fall war.
Ja, das stelle ich mir tatsächlich auch als eine der schwierigsten Entscheidungen vor, gell? Wenn du da ein Jahr lang drauf hintrainiert hast, sagen wir mal, dann wochenlang irgendwie die Anreise in Kauf genommen hast, um dann irgendwo in Nepal oder wo auch immer in die entlegensten Gebiete zu kommen, und dann sitzt du da unten am Berg und wartest, dass sich ein Zeitfenster öffnet, und dann halt trotzdem Nein zu sagen, weil du sagst, nee, die Bedingungen sind nicht gut genug, das Risiko ist immer noch zu groß. Also das erfordert dann, glaube ich, schon viel Erfahrung und auch wieder Mut wahrscheinlich. Da dann entsprechend den Rückzieher zu machen, sozusagen, ja.
Absolut.
Ja, du hast gerade schon angesprochen, dieses Thema ins Machen kommen. Lass uns nochmal kurz darauf eingehen, bevor ich noch ganz viele andere Fragen habe. Aber weil du es schon erwähnt hast, also du sagst, Angst ist was uns davon abhält, ins Handeln zu kommen. Fällt dir eine Situation ein, wo du irgendwie schon was perfekt durchgeplant hattest oder irgendwie ein tolles Ziel hattest, jetzt das letzte zum Beispiel, was dir einfällt, und dann bist du doch nicht ins Handeln gekommen oder hast doch nicht losgelegt?
Boah, da fallen mir ganz viele Dinge ein. Also ich bin, obwohl ich sicherlich ein Macher bin, sicherlich jemand, der auch sich natürlich immer wieder neue Ziele setzt und dann immer wieder mal auch, aber sagt, boah, das ist dann doch zu massiv. Gut, also die letzten beiden großen Ziele, da hat mir Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, da war tatsächlich alles geplant, die hätte ich auch durchgezogen.
Was wäre das
Das wäre jetzt nicht
gewesen?
das Ziel. Ja, die sind noch so ein bisschen geheim. Aber ja, eine Aktion wäre in den Alpen gewesen, eine andere in Himalaya, aber große Aktionen und wirklich tolle Geschichten und auch nochmal für mich echt nochmal absolut neues Level. Und die eine Aktion, wie soll ich sagen, speist die andere, wo man sich selbstbewusst dann vielleicht für die noch größere Aktion holt.
Okay, bin ich
Aber
gespannt jetzt.
wir sprechen aber im nächsten Podcast drüber.
Genau.
Also ich bin ja Ziel, aber das ist auf der körperlichen Seite, aber es gibt natürlich auch im Geschäftsleben immer wieder Dinge, wo ich sage, boah, warum haben wir uns das nicht getraut oder warum haben wir das nicht gemacht? Im Nachhinein muss ich denken, mein Gott, das lag doch so auf der Hand, warum sind wir diesen Schritt nicht gegangen? Aber oft ist man eben auch noch nicht bereit dafür. Das ist natürlich schon auch immer wieder mein Punkt.
Ja, was gibst du so deinen Mitarbeitern, Führungskräften und so mit, wenn die sich irgendwas vornehmen oder eigentlich schon einen perfekten Plan in der Schublade haben, aber halt auch nicht, und du merkst, die kommen nicht ins Handeln, die wollen irgendwie, aber so, sie schaffen es nicht jetzt, das umzusetzen. Gibst du ihnen dann irgendwas
Also,
mit, schleppst du sie auf den Berg hoch und sagst, hier, guck mal.
ja, ich glaube, wenn du hast gerade gesagt, den perfekten Plan, oft ist halt der Plan auch nicht perfekt. Also das muss man eben schon ganz klar sagen. Ich denke, bei uns scheitern schon viele Dinge, weil sie vielleicht nicht perfekt geplant sind und weil das Projektmanagement noch nicht so interessiert ist. Deswegen waren wir auch bei deinem Kollegen zum Beispiel. Und da versuche ich ja zu unterstützen, dass man sagt, hey, ich schaffe es mir auch so viel Support von links und rechts zu holen und so viel Kompetenz in mein Ziel zu bauen, dass ich eben auch das Ziel schaffe, weil auch mir geht es ja so, ich könnte wahrscheinlich keine der Projekte alleine durchziehen, aber ich habe halt gute Leute außenrum und es ist dann mehr das Thema, ich fühle mich mehr als Teamleader, der versucht, erfolgreiche Teams zusammenzustellen und die dann eben auch tolle Dinge schaffen können. Ja. Und das ist sicherlich vielleicht so die schwierige Aufgabe im ersten Sinn, dass man wirklich mal überhaupt mal skizzieren kann, was ist denn das Ziel und wie will ich da hinkommen und was sind die Steps? Und dann kannst du ja wirklich einfach anfangen, diesen ersten Schritt zu machen. Das ist ja ähnlich wie wenn ich mal nach Tausender mache, dann bin ich immer wieder fasziniert davon, über diesen ersten Schritt. Also, weißt du, wo man vielleicht jahrelang hingearbeitet hat und auf einmal stehst du da, dann ist dieser Tag und ich denke so oft mit dem Kribbeln, auch wie letztes Jahr in Nepal war und diesen 7000er, den Dalagiri 7 in Rekordzeit gemacht habe und ein bisschen über 6 Stunden und ich da unten stand, ich weiß nicht, wie viel Uhr es mir war, ich glaube 3 Uhr morgens oder so, es war ziemlich genau vor einem Jahr und da unten stand und dann gedacht habe, boah, jetzt geht dieser erste Schritt von vielen, vielen, vielen Tausenden, die jetzt noch folgen, jetzt geht's los, ja. Also was ich auch eben so oft visualisiert hatte im Training und um diesen Berg und zack, und auf einmal machst du diesen ersten Schritt, der überhaupt gar nicht wehtut. Du bist noch voll in der Komfortzone, es war noch kein Schnee, es war ein Weg, den ich schon ewig oft gegangen bin in den Wochen davor. Und dann gehst du eben Schritt für Schritt und es wird so, ja, Schritt für Schritt vielleicht ein bisschen härter, aber nicht auf einmal von Sekunde zu Sekunde härter, sondern du gehst halt einfach weiter. Mhm. Und so ähnlich ist es ja bei so einem Projekt auch.
Ja, also einerseits das Ziel zu visualisieren und dann halt wirklich den ersten Schritt zu gehen, woran ja. viele schon scheitern. Du hast auch gerade Visualisieren angesprochen. Das ist wahrscheinlich auch was du jetzt nicht bewusst irgendwie als Technik einsetzt, dir dann das Ziel zu visualisieren, sondern was wahrscheinlich einfach automatisch kommt, wenn du hier morgens vor dem Frühstück irgendwie die Zugspitze rauf und runter rennst, dann denkst du halt währenddessen an die finale Tour dann in Nepal, oder ist es schon was du auch bewusst dir irgendwie vor Augen führst? So?
Ob ich mir das Ziel dann in Nepal auch visualisiere?
Genau, ja, genau.
Ja. Nee, das schon. Also definitiv, weil ich ja, und gerade so bei den 8000ern, die dann später gefolgt sind, da war es ja auch im Training, also da konnte es gar nicht hart genug sein im Training, weil ich wusste, alles, was mich dort erwartet, natürlich durch vorgehende Expeditionen, ist so brutal, dass ich es gar nicht nachstellen kann, also im Training. Man kann sich in Höhenkammern oder so begeben, aber dieser Sauerstoffarmut, der bringt nochmal so eine andere Dimension in das Spiel, wo ja selbst hartgesottene Leistungssportler, mit denen ich unterwegs war, völlig aus dem Konzept gebracht werden und auch nicht ihre Leistungsfähigkeit in dem Maße abrufen können. Das war vielleicht mein Vorteil, dass ich das konnte. Ja. Auch dadurch, dass ich irgendwie eine robuste Konzentration mitbekommen hatte. Also es geht auch wieder ums Thema Einstecken. Man muss da oben einfach enorm robust sein. Wenn du einen kleinen Effekt hast, bist du sofort weg vom Fenster. Und das war enorm wichtig. Und ich hatte ja meine ersten Erfahrungen in der Höhe 2004, also auf den ersten 6000ern und so, wo es mich so dermaßen zerlegt hat, wo ich echt dachte, ich sterbe einfach. Also das war, wo wir alle Krankheiten bekommen haben, die wir bekommen konnten. Aber das waren eben auch ganz wichtige Dinge, um eben dann ja im zweiten Schritt die Sachen zu korrigieren. Also wir hätten niemals unsere ersten 8000er und 7000er erfolgreich besteigen können, wenn wir nicht vorher dramatische Erfahrungen gemacht hätten und katastrophal auf die Schnauze geflogen wären. Aber dann eben auch den Mut hatten, diese Dinge zu korrigieren. Also am Anfang waren wir völlig frustriert und waren wirklich auch, ja, auch hatten auch Selbstvertrauen verloren, weil wir dachten, wir sind die Größten und wurden da so abgewatscht, dass wir aber dann gesagt haben, boah, wir müssen es einfach, es muss ja irgendwie gehen und wir müssen jetzt einfach schauen, was haben wir da falsch gemacht und haben das korrigiert und dann ging es eben weiter. Und so hat man sich Schritt für Schritt versucht, eben den Ganzen wieder anzunähern und mussten viel lernen. Zum Beispiel mussten wir lernen, dass wir langsam machen müssen, wenn wir schnell sein wollen. Also das war auch ganz spannend. Also dass es nichts bringt, Hals über Kopf und schnell und hier und da und alles rumreißen, sondern dass es eben viel Vorbereitung bedarf, dass es viel Akklimatisierung bedarf, dass man auch in der Höhe langsam machen muss und Körper Zeit geben muss und dann kannst du später umso schneller machen. Also das war für uns eine schwierige Aufgabe.
Ja, das ist auch ein sehr schöner Satz, den ich auch in ein, zwei deiner Videos gesehen habe, eben also so nach dem Motto, gehe langsam, wenn du schnell gehen willst und oder um schnell zu gehen vor allem. Und du bist ja auch, um mal zu dem Thema zu kommen, weil du auch schon einige jetzt sehr schöne Sätze rausgehauen hast, du bist ja auch als Speaker unterwegs, stehst auch auf der Bühne und gibst deine Erfahrungen im Businessleben, vor allem auch im Extrembergsteigerleben, an andere weiter. Wie kam es dazu, dass du irgendwie auf die Bühne als professioneller Speaker gegangen bist?
Das kam zu mir. Ich hatte das nie vor und hatte, das hat sich einfach wirklich so ergeben, dass Leute auf mich zukamen und da auch hier habe ich schreckliche Blamagen gehabt. Ich bin da wirklich auch, er hat dann irgendwann mal gefragt, ich glaube, der erste Auftritt war in Köln. Und da hat mich jemand gefragt, ja, magst du nicht mal ein bisschen was erzählen über deine Expedition und so? Und ich bin mir natürlich ein bisschen was. Und es war so katastrophal, weil ich überhaupt gar nicht gewohnt war, so im Rampenlicht zu stehen. Auf einmal ging ein Riesenscheinwerfer an. Und dann habe ich gemerkt, um Gottes Willen. Und es hat mir auch überhaupt keinen, ich war völlig nervös und war auf einmal von einer Sekunde völlig aus dem Konzept. Und also, das war, aber ist auch schon, keine Ahnung, 15 Jahre her. Und auf einmal ist man halt dann so reingewachsen. Und inzwischen ist es, ja, ist für mich einfach super spannend, weil ich selber mindestens genauso viel Inspiration bekomme. Ich bin ein neugieriger Mensch und ich komme da in ganz unterschiedliche Branchen teilweise. Also bei diesen Geschichten und darf so viel lernen von Unternehmen, von Großen, von Kleinen, von Hidden Champions, von unterschiedlichsten Branchen, wo ich ja dann dabei bin, bei oft bei ganz, wie soll ich sagen, ikonischen Events, also das ist dann eben das Kickoff oder das Sales Meeting oder wo natürlich, weiß man ja selber aus dem Beruf, wo dann alles sich konzentriert auf so ein Ding und wo ich dann konzentriert so ein Jahres-Know-how kompensiert irgendwie ich ja auch mitbekomme und wie eben da verschiedene Firmen unterwegs sind und das ist für mich, das ist ein unglaubliches Learning auch von meiner Seite, was man da so mitkriegt und dann gibt es auch Briefings und Vorbereiten und inzwischen macht es natürlich auch einfach Spaß, die Dinge zu teilen und da auch Dinge mitgeben zu dürfen.
Ja, das glaube ich. Und der Titel oder dein aktueller Titel, habe ich auf der Webseite entdeckt, heißt Erfolg durch Reduktion und Entscheidungsfreude. Sag mal, ohne jetzt den ganzen Vortrag zu halten, so in drei Sätzen, was verbirgt sich hinter Erfolg durch Reduktion und Entscheidungsfreude?
Ja, ich glaube, alles, was wir gerade besprochen haben, also auch Ziele zu erreichen und vielleicht auch ins Machen zu kommen und in die Umsetzung zu kommen, wir denken immer, dass wir viel dazu brauchen und ich habe vor allem eben auch hier gelernt, durch meine Speedbesteigungen, wir haben ja versucht, eben das Risiko durch Geschwindigkeit zu minimieren, eben nur in 24 Stunden zum Beispiel nonstop auf so einen 8000er zu gehen, im Gegensatz zu 3-4 Tagen, und das bedeutet natürlich auch, mit wahnsinnig wenig auszukommen und jetzt letztes Jahr, wie gesagt, ich gehe nochmal zum Dallagiri 7, weil es eben so präsent ist, weil es auch so eine volle Expedition war. Ja. Ich bin dort unten gestartet vom Basecamp mit 6 Kilogramm Gesamtgepäck. Also wir trinken, essen, Skischuhen, alles, was ich an. 6 Kilogramm, also das muss man sich vorstellen, so gehen die meisten nicht ins Büro morgens. Ja. Nee. Und da ist die viel schwierige Entscheidung, was nehme ich eben nicht mit, weil ich weiß, alles, was ich da mitnehme, belastet mich in meinem, also ist irgendwie ein Gramm mehr. Und diese Kunst des Weglassens hat mich so geprägt fürs Leben und gerade in dem Zeitalter des Konsumismus, wo wir so viele Dinge besitzen und so viel haben und mehr wie jeder Mensch vor uns. Aber für mich ist es alles nur eigentlich eine einzige Belastung. Also ich bin froh über alles, was ich nicht habe. Das heißt, was mir das vor allem gibt, ist ja mehr Freiheit, mehr Zeit, weil ich nicht diese ganzen Dinge verwalten muss und geht ja los vom Waschen bis zum Schrank, zum Kleiderschrank bis zum, keine Ahnung, was alles, diese ganzen, und das ist eigentlich so das große Thema, dass wir, glaube ich, wesentlich mehr erreichen können, wenn wir es eben schaffen, auch uns zu reduzieren und übrigens auch geschäftlich. Also ich sehe es immer wieder, wenn wir schaffen, uns zu fokussieren, wenn wir auch mal schmerzhaft Dinge einfach abschneiden und dann vielleicht auch dieses Credo leben, develop the core, add more, also das Kernsegment zu entwickeln und dann andere Dinge, dann kann man schon andere Dinge nach und nach auch als Kernsegment gestalten und sagen, okay, nachdem wir zum Beispiel eine reine Wintersportfirma waren, haben wir irgendwann gesagt, wir müssen auch eine Ganzjahresfirma werden, wir müssen auch zum Beispiel Trailrunning und Bike machen, wir müssen unabhängig werden von den schwierigen Wintern, vom Klimawandel und diesen ganzen Geschichten. Und da kann man das schon auch machen, aber es geht eben darum, zum richtigen Zeitpunkt nicht immer alles auf einmal, weil das ist dann der zweite Punkt, der uns vielleicht daran hindert, dass wir zu viel auf einmal wollen und dann frustriert sind, weil es eben nicht funktioniert. Sondern ja, go slow to go fast und diese Reduktion ist, glaube ich, ganz wichtig, übrigens auch bei uns im Geschäftsleben, weil ich ein großer Verfechter davon bin, dass wir lieber weniger machen, aber dafür besser. Und wir können auch nicht so weitermachen. Ich glaube, das spüren wir alle. Wenn wir so weitermachen mit dieser Wachstumsfalle, dann wird es großen Schaden nehmen, noch viel mehr, als es jetzt schon hat, und zwar an uns selber und an der Umwelt. Und wir müssen eher schauen, dass wir ein anderes Modell entwickeln, ein anderes marktwirtschaftliches Modell, wo es wirklich darum geht, lieber weniger und dafür besser. Und
ja, ja. Ja, sehe ich ganz genauso. Ich habe ja auch gerade ein Buch, ich lese ja so ein bisschen, da haben wir auch vorher schon drüber gesprochen, ein Buch hier gerade liegen. Ich glaube, das 1% Wachstum heißt es, vom Club of Rome. Ist schon ein paar Jahre älter, aber ja, sind auch genau die Thesen drin und unterstütze ich auch, weil einfach immer weiter dieses ständige Wachstum, 4-5% und mehr, das, ja, glaube ich, geht so nicht weiter. Wenn wir jetzt schon über die Zukunft sprechen, und ich beschäftige mich gerade sehr viel, also ich habe in meinem Buch mich viel so mit den Soft Skills der Vergangenheit beschäftigt, so ein bisschen, was hat uns die letzten 200 Jahre irgendwie vermeintlich erfolgreich gemacht, was haben wir gebraucht im Berufsleben, aber das ändert sich ja auch gerade so. Was glaubst du, was so die wichtigsten Soft Skills, also nicht Hard Skills von wegen Programmierung, Big Data, ja, Analyst und so weiter, das brauchen wir alles, das sind sicherlich Hard Skills, aber was glaubst du, was so die wichtigsten Soft Skills sind, die uns in den nächsten 10, 15 Jahren beschäftigen werden?
Also ich glaube, die wichtigsten Soft Skills, und da hat sich, glaube ich, gar nicht so viel verändert. Also zumindest haben die mich so durchs Leben geführt, weil ich war sicher nicht bestochen dadurch, dass ich jetzt der allerbeste Student war oder was auch immer, sondern es ist einfach auf andere Menschen zuzugehen mit einer Offenheit. Und das ist immer wieder was ich sehe, was leider eher verloren geht als andersrum. Also ich habe zum Beispiel gerade mit meinem Führungsteam, habe ich 10 Regeln aufgestellt, weil das Führungsteam, also mein direktes Team of Directors, nenne ich es, was an mich gerichtet, und wo ich einfach so eine absolute Offenheit auch unter uns haben will. Und da habe ich einfach 10 Regeln aufgestellt miteinander und die auch erklärt. Und die ersten 3 Regeln waren ziemlich gleich. Und die erste Regel heißt, take the fucking phone in your hand. Also, weißt du, ich bin immer wieder fasziniert, wie man sich das selber antun kann, dann irgendeine E-Mail zu schreiben und hier und da und so weiter, und warum es für Menschen, und ich ertappe mich ja selber auch wieder dabei und immer wieder, warum es so schwer ist, einfach das Gespräch zu suchen, gerade bei schwierigen Dingen. Aber ja, so ein klärendes Gespräch dauert vielleicht nur 5 Minuten, als das alles andere, was ich eben, und es geht wieder zurück so ein bisschen als das, was ich als kleines Kind erzählt habe, dass wir anscheinend immer noch da drin stecken, dass wir Probleme damit haben, Konflikte anzusprechen, und zwar mit der Person, mit dem wir den Konflikt haben, und nicht dann um mich. Ich habe dann auch gesagt, nimm das Telefon in die Hand, das verdammte Telefon, und nimm die direkte Linie. Und zwar nicht über mich oder über einen Kollegen oder was auch immer und so weiter. Und wenn du diese Kultur hast und eben auch diese Offenheit dir selbst gegenüber, dass du eben kein fehlerfreier Mensch bist, dass du Schwächen hast, dass du aber auch Stärken hast und dass es um die Sache geht, dass es um den Erfolg der Firma geht oder um den Erfolg des was auch immer, nicht um dein persönliches Ego, ja, dass das hinten angestellt wird. Übrigens auch habe ich das auch im Bergsteigen gelernt, im Extrembergsteigen, dass du dein Ego unten lassen musst, weil sonst wird es einfach sehr gefährlich. Also da ist einfach das Größte, ist die Eigenverantwortung. Und das ist meiner Meinung nach wie vor das größte Softskill, wo Menschen tatsächlich viel, viel weiterkommen. Wenn sie das schaffen, auf andere Menschen zuzugehen und auch mal zuzugeben, dass sie da vielleicht was gemacht haben und dass da Klärungsbedarf ist, und das schnell zu machen und sie nicht ewig mit dieser Frage quälen und sonst was, sondern auch die Fähigkeit haben, proaktiven Termin auszumachen, und zwar übrigens nicht nur nach unten. Also ich sage auch immer, managen, man muss auch nach oben managen können. Also das heißt, man muss auch seine Chefs managen können, ich auch. Also das heißt, dort auch mal einzufordern und sagen, hey, da ist ein Termin, formell aufzusetzen, diese Struktur zu, und nicht zu warten, dass da irgendwas auf mich zukommt oder so, sondern rausgehen. Und das kostet Kraft, aber es ist immer eine befreiende Geschichte, und man muss sich natürlich gut vorbereiten auf solche Termine, aber das kann ich nur jedem mitgeben in Soft Skills, weil es eigentlich so wahnsinnig einfach ist. Es gehört einfach nur ein bisschen Mut dazu, und der wird meistens in den allermeisten Fällen belohnt, und er wird immer belohnt, wenn man gut vorbereitet ist, weil das schätzt jeder Kollege und Vorgesetzte, und das kann ich nur mitgeben.
Ja, super interessanter Punkt. Ich habe nämlich gerade heute Morgen, ich schreibe noch eine Handelsblatt-Kolumne so einmal im Monat, und da habe ich heute Morgen genau über dieses Thema Kommunikation geschrieben und auch ein Buch vorgestellt, Kommunikation in der digitalen Ära heißt, wo es eben genau darum geht, ja, dass wir so viele Tools mittlerweile zur Verfügung haben, von eben Teams, Slack, WhatsApp, Telefon, E-Mail und so weiter, und da halt dann uns auch bewusst mal überlegen sollten, welchen Kanal setzen wir wofür ein, und wenn es eben ein kritisches Gespräch ist, dann sollte man es nicht irgendwie im Slack oder im MS Teams Chat schreiben, sondern dann eben das Telefon in die Hand nehmen oder noch besser persönlich miteinander sprechen. Also absolut. Sehr schöner Punkt. Ja, dann kommen wir auch schon zu den Abschlussfragen. Wir sind schon fast am Ende leider, obwohl ich noch ganz viele weitere Fragen hätte, aber lass uns mal ein paar kurze Abschlussfragen durchgehen. Nämlich zum einen interessiert mich jetzt gerade bei dir, welche 1-2 Apps hast du auf dem Handy, jetzt außer natürlich irgendwie Mail und Telefon vielleicht, was du regelmäßig nutzt, aber so 1-2 Apps, die du irgendwie meinen Hörerinnen und Hörern mal mitgeben willst, die für dich wichtig sind.
Ich mitgeben will, also die Blitzer-App habe ich eine andere App gefunden, die heißt Ono.
Okay.
Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, es ist legal. Ono, und die hilft mir tatsächlich sehr, Strafen zu vermeiden. Also O-O-N-O. Mhm. Die muss ich mal weitergeben.
Aber das packe ich direkt in die Show Notes.
Die hilft mir zumindest jetzt nicht, die hilft mir jetzt nicht viel beim, wie soll ich sagen, die bringt mich intellektuell nicht weiter, aber sie bringt mich tatsächlich weiter mein Geldbeutel weiter und meine Nerven.
Und dass du deinen Job
Und
noch
das,
ausüben kannst, ja, genau.
genau. Also das ist tatsächlich toll. Ist so ein kleines Ding im Auto und dazu gibt es eine App, die sich verbindet. Du, und dann schaue ich jetzt gerade auf mein Telefon hier. Also was ich sicherlich viel nutze und was mir total Spaß macht, ist wirklich Spotify. Weil ich selber sehr viele Podcasts höre und es ist tatsächlich was mich beim Sport echt wirklich eine Bereicherung, auch weil ich einfach so viel lieber inzwischen nochmal lieber mit dem Radl in die Arbeit oder so, weil das sind einfach so diese ja, Minuten, Stunden, wo ich dann einfach, wo ich irgendwas höre, was mich total, also auch viel Zukunft, viel Wirtschaft, viel was halt so los ist und wo man sich in so viele Dinge rein hören kann, egal was die breit sind. Also das ist sicherlich die App, die ich somit am meisten nutze, würde ich sagen. Was nutze ich noch? Weil die anderen alle ein bisschen.
Ja, passt. Also es sind schon mal zwei
genau.
gute Tipps. Ja.
Genau.
Kommst du überhaupt noch zum Lesen, wenn du so viel jetzt mit Familie, Beruf, Sport und so weiter unterwegs bist? Kommst du noch zum Lesen und wenn ja, was liest du gerade?
Nee, also ich komme zum Lesen fast gar nicht oder wirklich, also bin ich froh, wenn ich halt meine E-Mails irgendwie schaffe und deswegen ist eben wird das wirklich über Hörbücher. Also wenn, dann hole ich mir wirklich Hörbücher und die höre ich dann praktisch. Und das sind ganz viele verschiedene. Ich glaube, was mich so mit am meisten beschäftigt hat, und das habe ich tatsächlich jetzt schon mehrmals gehört, sind die beiden Bücher vom Harari, vom Yuval Harari,
das Homo Sapiens
und Homo Deus, die beiden, weil ich glaube, die kann man wirklich mehrmals anhören, weil ich jedes Mal noch so viele Informationen wieder bekomme, weil es so viel ist, aber es ist schon, finde ich, einfach unglaublich spannend.
Ja, nee, das stimmt, kann ich auch nur empfehlen, falls es einer von den Hörern noch nicht gehört hat. Ja, du hast ja schon viele gute Ratschläge vorhin uns mitgegeben, hast selbst wahrscheinlich auch einige bekommen. Gibt es so einen Ratschlag, wenn du zurückblickst auf dein bisheriges Leben, wo du sagst, ja, das war wirklich so einer der wichtigsten, den du je erhalten hast?
Also ganz, ganz viele. Ich glaube so, um ein glückliches oder um ein glücklicheres Leben zu leben und auch ein entspannteres Leben, würde ich auch mal sagen, ist tatsächlich eben, sich immer zu bewusst zu werden. Und es geht zurück eben auf den Spruch, alles hat die Bedeutung, die man ihr gibt, ist tatsächlich das. Also, dass man sich immer wieder vor Augen halten muss, egal wie schlimm gerade eine Situation ist oder wie peinlich es gerade ist oder was hier gerade passiert. Welche Bedeutung hat es denn wirklich? Also welche Bedeutung hat es wirklich nochmal und sich dann immer wieder zu fragen, in 5 Tagen, in 2 Wochen, in was auch immer. Und das, glaube ich, hat relativiert dann schon wahnsinnig viel. Also ich glaube, das meiste, worüber wir uns aufregen und worüber wir uns ärgern und uns aus der Bahn bringen lassen und so, sind doch Dinge, die es gar nicht wert sind, sich aufzuregen. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt, um ein bisschen entspannteres Leben zu bringen, weil man da viel Energie verbraucht, die man besser auf seine Ziele richtet und sich da nicht zu sehr aus dem Konzept bringen lässt.
Okay, ja, vielen, vielen Dank. Ganz zum Abschluss noch, wie können meine Hörerinnen und Hörer mit dir am besten in Kontakt treten, sich mit dir vernetzen, dir folgen, auf welchen Kanälen bist du da so aktiv wirklich?
Ich bin aktiv auf LinkedIn und auf Instagram, bei diesen beiden Kanälen.
Okay, einfach Benedikt Böhm suchen, da findet ihr ihn ohne Probleme.
Genau.
Meistens mit irgendwelchen Bildern, wo du gerade den Berg hochgerannt kommst.
Genau.
Sehr schön. Ja, dann vielen, vielen Dank, Benedikt, für deine Zeit und dir noch einen schönen Urlaub in Griechenland. Und vielleicht bis bald, wenn ihr dann eure Touren durchgezogen habt, dann gerne zum nächsten Interview.
Genau. Vielen Dank dir, Dennis. Hat Spaß gemacht und alles Gute für dich.
Wie viel kann ich einstecken? Ja, die Frage werde ich mir heute vielleicht beantworten können, nämlich heute am Nikolaus, 6. Dezember 2020, habe ich mir vorgenommen, einen Marathon zu laufen. Draußen ja, schneit es, stürmt es und es ist etwas eisig. Ich probiere es mal. Ich werde es versuchen, ich werde davon berichten, hat es geklappt oder hat es nicht geklappt. Mal schauen, aber ich nehme mir auf jeden Fall die Tipps und Tricks von Benedikt zu Herzen und wünsche dir erstmal eine tolle Woche. Überleg mal, was du vielleicht weglassen kannst zum Alltag, wie du mit leichterem Gepäck durch den Alltag gehen kannst. Und dann sprechen wir uns nächste Woche auch zu einer sehr spannenden Solo-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib inspiriert und mach's gut.